Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die geplanten Sofortprogramme von Wirtschaftsminister Habeck für den Klimaschutz haben ein überwiegend positives Echo ausgelöst. Mit zwei Maßnahmenpaketen will der Grünen-Chef noch in diesem Jahr den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Die Koalitionspartner erklärten, damit bekomme die Energiewende neuen Schwung. Einwände im Detail hat allerdings die FDP. Zustimmung kam unter anderem von führenden Wirtschaftsinstituten. Die Maßnahmen gingen in die richtige Richtung.
Der Minister ist ausgestattet. Kurven und Grafiken unterm Arm. Los geht's mit den Treibhausgasemissionen, den Klimaschutzzielen. Schlechte Nachrichten gleich zu Beginn. Der Trend gehe in die falsche Richtung. Der Rückstand gehörig.
Wenn wir alles das umsetzen, was im Moment politisch vereinbart ist, landen wir hier. Und hier müssen wir sein, um hier hinzukommen. Sie sehen also, dass die Aufgabe groß ist.
Um die Klimaziele zu erreichen, will Habeck folgende Sofortmaßnahmen auf den Weg bringen. Es sollen die Weichen gestellt werden, dass bis 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Es sollen 2% der Landfläche für Windenergie bereitgestellt werden. Es soll mehr grüner Wasserstoff für die Stahlerzeugung genutzt werden. Und es soll eine Solardachpflicht für gewerbliche Neubauten geben. Für private Dächer sollen sie die Regel werden.
Wir werden wieder Innovationsland sein und wir werden Bürokratie und Planungsprozesse schlanker machen müssen und können dadurch. Wir werden also lernen, wie wir besser werden. Und was gibt es für eine bessere Aufgabe, politisch zu verantworten, zu lernen, wie man besser werden kann?
Optimismus verbreiten, wo Widerstand droht, gerade beim Ausbau der Windkraft, bei den Abstandsregeln, bei Ländern und Kommunen.
Das Entscheidende ist ja der Widerstand in der Bevölkerung. Die Leute sind alle für alternative Energien, sind alle für Windenergie, aber sie möchten die Anlage nicht sehen und nicht hören. Und das ist ausgesprochen schwierig.
Schwierig auch der Konflikt zwischen Ausbau der Erneuerbaren und Naturschutz.
Wir brauchen dann ein klares Planungsrecht, wo die Abwägung so gemacht wird, dass wertvolle Naturgüter auch im Einzelverfahren geschützt werden. Und wir brauchen Artenhilfsprogramme für die Vogel- und Windfledermausarten, die besonders betroffen sind.
Alle Grafiken gezeigt. Nun soll's losgehen. Im April will Habeck ein erstes Klimaschutzpaket auf den Weg bringen.
Robert Habeck lässt keinen Zweifel. Er will Tempo, Turbo, konkret dreimal besseren Klimaschutz. Der Mammutaufgabe begegnet der Minister mit Aufbruchsrhetorik. Einbinden, überzeugen, seine Devise. Nach der heutigen Vision vom Gemeinschaftsprojekt folgt nun der Realitätscheck in den Mühen der Ebene.
Als Reaktion auf die stark steigenden Energiepreise plant die Bundesregierung einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Wohngeldbezieher. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Bundesbauministeriums hervor. Von dem Zuschuss sollen mehr als 700.000 Haushalte profitieren. SPD, Grüne und FDP hatten ihn im Koalitionsvertrag zugesagt. Verbraucherschützer kritisieren den Zuschuss als zu niedrig.
Frieren oder die Heizung hochstellen. Angesichts gestiegener Energiekosten ist das für viele Wohngeldbezieher vor allem eine finanzielle Entscheidung. Unterstützung dafür soll demnächst aus dem Bundesbauministerium kommen. Der Entwurf zum Heizkostenzuschuss sieht vor, wer alleine wohnt, soll in diesem Jahr einmalig 135 Euro erhalten, ein Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro. Für jeden weiteren Mitbewohner je 35 Euro. Insgesamt würden davon rund 710.000 Haushalte profitieren. Die Auszahlung soll durch die Wohngeldbehörden der Länder erfolgen.
Ich denke, wenn man die Summe insgesamt sieht, 130 Millionen für die ganze Republik, das ist schon eine ordentlich große Summe.
Verbraucherschützer halten den geplanten Zuschuss allerdings für nicht ausreichend.
Dass der Heizkostenzuschlag jetzt umgesetzt werden soll, ist zu begrüßen. Allerdings in der Höhe ist er zu niedrig. Mit den 135 Euro für einen Einzelpersonenhaushalt und 175 Euro für einen Doppelpersonenhaushalt, weil viele Energieanbieter inzwischen ihre Tarife erhöht haben und die Erhöhungen übersteigen zum Teil 500 Euro pro Jahr und mehr.
Die Linkspartei begrüßt zwar auch, dass für Wohngeldbezieher nun eine Einmalzahlung geplant sei, hält aber eine dauerhafte finanzielle Unterstützung für sinnvoller.
Die Energiekosten steigen und steigen an und durch Einmalzahlungen werde ich dieser Problematik wirklich nicht Herr.
Am 26. Januar soll das Kabinett über den Entwurf zum Heizkostenzuschuss entscheiden.
Die CDU-CSU-Fraktion will im Bundestag vorerst keinen eigenen Antrag für eine Corona-Impfpflicht stellen. Das bekräftigte heute die Fraktionsspitze und wies damit anderslautende Meldungen zurück. Die Union forderte die Regierungsparteien erneut auf, in Vorlage zu gehen. Die SPD will Ende des Monats Eckpunkte für einen Gesetzentwurf präsentieren. Dieser soll dann mit Abgeordneten anderer Fraktionen abgestimmt werden. Nach Einschätzung der Sozialdemokraten könnte das Gesetzgebungsverfahren Ende März abgeschlossen sein.
Noch am Morgen Verwirrung in der Unionsfraktion. CDU und CSU würden doch einen eigenen Antrag zur Impfpflicht ab 50 vorlegen, wurde berichtet. Nur ein Vorstoß einzelner Abgeordneter sei das gewesen, heißt es später auf die vielen Fragen der Journalisten. Die Fraktionsspitze schiebt die Verantwortung weiter in Richtung Bundesregierung. Die müsse einen Gesetzentwurf vorlegen.
Wenn man in eine Impfpflicht hineingeht, dann ist das eine Sache, die einen breiten demokratischen Konsens braucht. Und nicht eine Situation, wo man dann vier Gruppenanträge hat und ein Gruppenantrag sich dann irgendwo knapp durchsetzt.
Die SPD dagegen verteidigt das Verfahren. Entscheidung ohne Fraktionszwang. Das heißt, die Abgeordneten sollen nicht an Vorgaben ihrer Fraktion gebunden sein und über die Parteigrenzen hinweg Anträge erarbeiten.
Der Bundestag hat Verantwortung, gerade in den Fragen von Gewissensentscheidungen. Wir sind diejenigen, die hier die Wählerinnen und Wähler, den Souverän im Deutschen Bundestag vertreten.
Die FDP, aus deren Reihen der bisher einzige Antragsentwurf gegen eine Impfpflicht vorliegt, sieht das ähnlich.
Die Union sollte an der Stelle jetzt auch mit ins Boot kommen und sagen, wir machen das nicht zu einer parteipolitischen Frage.
Im Gespräch sind zudem ein Antrag für eine nach Alter gestaffelte Impfpflicht, der zunächst eine Impfaufklärung vorsieht, und ein Antrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen sieht keinen Anlass für ein eiliges Verfahren.
Es ist keine Maßnahme mehr gegen diese Welle, sondern die Vorsorge gegen die nächste Welle. Das parlamentarische Verfahren beginnt jetzt.
Ende Januar soll es eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geben. Bis dahin wollen Fachpolitiker der SPD Eckpunkte für einen Gruppenantrag für eine Impfpflicht vorlegen.
Der neue Bundesbankpräsident Nagel will sich vor dem Hintergrund der jüngsten Preissteigerungen für eine stabile Währung einsetzen. Der 55-Jährige übernahm heute sein Amt. Er vertritt Deutschland im Rat der Europäischen Zentralbank, der die Geldpolitik für den Euroraum festlegt. Nagel äußerte die Befürchtung, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte und forderte die EZB auf, gegebenenfalls zu handeln. Die Nullzinspolitik und die Anleihekäufe der EZB stehen zunehmend in der Kritik.
Das Streichquartett spielt Haydn, um Jens Weidmann nach 10 Jahren als Bundesbankpräsident zu verabschieden und seinen Nachfolger Joachim Nagel ins Amt einzuführen. Wie sein Vorgänger verspricht Nagel, sich für eine stabile Währung und gegen Kaufkraftverlust einzusetzen und geht somit auf Distanz zur Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank.
Bei aller Unsicherheit ist eines ganz klar. Wenn es die Preisstabilität erfordert, muss der EZB-Rat handeln und seinen geldpolitischen Kurs anpassen.
Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer lockeren Geldpolitik und milliardenschweren Anleihenkäufen die Teuerung anzuheizen. Dennoch sieht sich die EZB weiter auf dem richtigen Weg. Mit unserer Strategie sind wir gut aufgestellt, um Preisstabilität auch in dieser sich rasant verändernden Welt sicherzustellen. Das ist gerade jetzt angesichts der aktuellen Phase höherer Inflation besonders wichtig. Die Regierung erwartet, dass Nagel die Linie seines Vorgängers fortsetzt und sich auch für höhere Zinsen einsetzen wird.
Die Bundesregierung schätzt die Bundesbank als stabilitätsorientierten Kompass. Ihre fachliche und politische Unabhängigkeit ist manchmal unbequem, aber sie ist unverzichtbar.
Mit seinen Positionen wird sich auch der neue Bundesbankpräsident im EZB-Rat wegen der Mehrheitsverhältnisse dort schwer tun.
Ärzten im US-Bundesstaat Maryland ist es erstmals gelungen, ein genetisch verändertes Schweineherz in einen menschlichen Körper zu verpflanzen. Die riskante Transplantation war für den 57-jährigen Patienten die einzige Überlebenschance. Dass das Organ seit der Operation am vergangenen Freitag noch nicht abgestoßen wurde, werten Mediziner als großen Erfolg und als möglichen Schritt zur Lösung des Mangels an Spenderorganen.
Arzt und Patient machen noch ein Selfie, dann betritt die Medizin Neuland. Zum ersten Mal haben Ärzte in den USA einem Menschen ein Schweineherz als Ersatzorgan transplantiert. Eine stundenlange Operation, ein riskantes Unterfangen. Aber für den Patienten David Bennett die einzige Chance, weiterzuleben. Er war zu krank, um auf eines der raren menschlichen Ersatzorgane warten zu können. Die OP fand bereits am Freitag statt. Seit heute schlägt das Herz ohne technische Unterstützung. Wir sind sehr zufrieden, dass das Tierherz funktionierte, nachdem wir die Herz-Lungen-Maschine abgeschaltet hatten. So normal, wie wir erhofft hatten. Das Tierherz, genetisch angepasst, wird nicht sofort abgestoßen. Ein Erfolg, der Patient ansprechbar. Doch ob der Körper das Herz auch dauerhaft akzeptiert und wie lange es funktionieren wird, das können auch die behandelnden Ärzte nicht sagen. Dennoch ist die OP ein Meilenstein. Keiner möchte eingeschränkt sein durch den Mangel an Ersatzorganen. Mit den Tierherzen könnten wir jedem Patienten sofort einen Ersatz besorgen. Das würde unsere Möglichkeiten revolutionieren, Patienten zu helfen, die jetzt jahrelang warten müssen. David Bennett, der Patient, wusste um das Risiko und ging es ein. Als Chance für sich und für den medizinischen Fortschritt.
Er wurde für seine Menschlichkeit geschätzt. EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Spitzenpolitiker würdigten den italienischen Sozialdemokraten als leidenschaftlichen Europäer. Sassoli stand kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit als Parlamentspräsident. Er hatte sich vor allem für die Belange von Menschen auf der Flucht eingesetzt und galt als progressiver Katholik.
Trauer in der EU, Schweigeminute für den verstorbenen Parlamentspräsidenten David Sassoli. Er genießt Respekt über alle Parteigrenzen hinweg. Seine Amtszeit beginnt 2019 mit einem Konflikt. Ursula von der Leyen ist die Kandidatin der EU-Staats- und Regierungschefs für die Kommissionspräsidentschaft und nicht eine des Parlaments. Sassoli aber will ein Europaparlament auf Augenhöhe. Bis 2009 ist er einer der bekanntesten italienischen TV-Journalisten. Der Sozialdemokrat gilt als einer, der Brücken baut und unterschiedliche Auffassungen zusammenbringt. Mitten in der Amtszeit dann der Corona-Lockdown, leere Sitzungsränge. Der Parlamentspräsident bedauert, dass er seine Vorstellungen von Europa nicht so deutlich machen kann, wie er eigentlich möchte. Europa muss seine eigenen Werte, die Teil unserer Identität sind, wiederherstellen und bestätigen. Und zwar, um glaubwürdig zu bleiben gegenüber unseren Bürgern und gegenüber dem Rest der Welt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigt ihn als überzeugten Europäer. David Sassoli war ein Mann von tiefem Glauben und starken Überzeugungen. Jeder mochte sein Lächeln und seine Freundlichkeit. Die EVP-Abgeordnete Roberta Metsola aus Malta schreibt, Sassoli habe sein Leben dafür eingesetzt, die Welt besser und fairer zu machen. Metsola ist Favoritin auf Sassolis Nachfolge. Seine Amtszeit hätte in der nächsten Woche geendet.
Seine detailreichen Bilder haben Generationen von Kindern begeistert. Der Zeichner Ali Mitgutsch, Erfinder der Wimmelbücher, ist im Alter von 86 Jahren in München gestorben. In einer großen Masse einzelner Szenen lassen sich viele kleine Geschichten entdecken, die ohne Worte auskommen. Damit hatte Mitgutsch ein neues Genre geschaffen. 1968 erschien sein erstes Wimmelbuch. Weitere Werke wurden ausgezeichnet und millionenfach verkauft. Nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 12. Januar.
Ein schwacher Tiefausläufer erreicht den Norden und morgen dann die Mitte Deutschlands. In der Nacht regnet es im Nordwesten ab und an leicht. Örtlich kann der Regen gefrieren, Richtung Vorpommern Flocken. Sonst breitet sich Nebel aus. Am Tag ist es in weiten Teilen bedeckt oder neblig trüb, örtlich Niesel. Im Nordwesten und an der See ist es zeitweise freundlich, auch im Süden, vor allem in den Höhenlagen, Sonne. In der Nacht plus 4 bis minus 17 Grad, am Tag minus 3 Grad in der Oberpfalz und plus 7 Grad in Ostfriesland. Am Donnerstag im Süden und Südwesten am meisten Sonne, im Nordosten die dichtesten Wolken mit etwas Niesel. Auch in den Tagen darauf ändert sich daran nur wenig.
Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Streit um die Impfpflicht, was der Blick über die Alpen nach Italien und Österreich lehrt. Und wie lässt sich mehr Klimaschutz durchsetzen? Fragen von Karin Mioska an Robert Habeck. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.